Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo und herzlich willkommen bei Maschinensprache. Heute mal wieder aus dem Smart Square Hauptquartier, wo ich zusammensitze mit unserem Kollegen Manuel bei einem Café, um das Thema Predictive Maintenance heute zu besprechen. Ich hoffe, du bist ein bisschen vorbereitet, Manuel.
Klar bin ich vorbereitet. Und es ist auch ein super spannendes Thema. Und ich freue mich auf die Folge heute und gucken, wo wir da so hinkommen heute.
Super spannend, sagst du. Da bin ich gar nicht im Boot. Mich langweilt das langsam. Ich finde, das Pferd ist so ein bisschen totgeritten, oder? Also egal, wo du hinkommst, wo du sprichst über die Möglichkeiten von Daten und KI, gefühlt der eine Anwendungsfall, der überhöht auf so einem Sockel steht, das, wo alle drauf zuarbeiten, ist Predictive Maintenance.
Ja, ich kann so ein bisschen dein Gefühl verstehen, weil man muss schon sagen, Predictive Maintenance als Begriff ist jetzt nicht erst 2 Jahre alt, sondern ich glaube, literaturtechnisch habe ich mal geguckt, geht es so bis auf 2012 zurück, 2014, wo die Themen, glaube ich, schon mal hochgekommen sind. Die haben natürlich jetzt nochmal eine neue Relevanz, aber da kommen wir, glaube ich, noch dazu. Aber vielleicht muss man auch mal ein bisschen erstmal einordnen. Unter Predictive Maintenance wird ja relativ viel verstanden.
Ja.
Und wenn man im Service unterwegs ist, gibt es ja auch Abstufungen davon. Und eine ist natürlich immer Predictive Maintenance. Das ist vielleicht so die höchste Stufe. Davor gibt es natürlich sowas wie Preventive Maintenance und auch noch Reactive Maintenance. Und das sind ja Stufen, die, glaube ich, jeder Maschinenbauer kennt. Auch jeder Verarbeiter kennt Reactive Maintenance, run to fail. Also man macht eigentlich erst was, wenn die Anlage steht, die Maschine nicht mehr funktioniert, die Bauteile nicht mehr passen. Und Preventive Maintenance ist ja der Ansatz zu sagen, okay, wir wechseln also in regelmäßigen Abständen Bauteile, machen Wartungen, um dann Ausfälle eigentlich zu minimieren. Mit dem Kostenfaktor natürlich, das darf man nicht vergessen, dass man natürlich auch Bauteile austauscht, die vielleicht noch gar nicht verschlissen sind.
Und das ist ja alles ziemlich unabhängig von KI-Lösungen oder Digitalplattformen. Das ist ja eigentlich das, was du schon immer tust, oder?
Ja, eigentlich ist es das, was man immer tut. Und Predictive ist im Prinzip zu sagen, okay, wir wissen aus der Historie, aus unseren Maschinendaten, Anwendungsdaten, wann vielleicht ein Fehler auftreten kann.
Das ist ja schon die Idee von dieser Vorhersage. So, ich habe ganz viele Daten gesammelt und jetzt jage ich da ein bisschen KI drüber und dann sagt die mir die Zukunft voraus. In der Praxis fangen wir ja auch nochmal mit so Zwischenstufen an, ne? Zwar jenseits von Reactive und Preventive, aber ich sag mal, basierend auf relativ einfachen Algorithmen ist schon fast zu viel gesagt. Man macht mal so einen Taktzähler oder sowas. Also, was darauf hinaus will ist, die Praxis ist ja nicht gleich immer die Zukunft vorherzusagen und alles passiert vollautomatisch, sondern es gibt ja auch noch viel einfachere Zwischenlösungen, auf die man gehen kann. Gibt es da noch feinere Abstufungen in der Begriffsdefinition? Also diese eine Keule, Predictive Maintenance, immer zu ziehen, ich finde das zu groß. Ich finde, man müsste da noch feiner differenzieren.
Ja, man muss ja sagen, das ist jetzt nochmal, dieses Thema ist ja nochmal ein bisschen hochgekommen, über das Thema KI allgemein, weil es vorher hat man natürlich sich viel Gedanken machen im Machine Learning Bereich mit den Daten, die eine Anlage erzeugen kann. Also wenn ich natürlich so eine Taktzählung habe, dann kann ich schon mal sehen in meiner ganzen Produktion, in meinem Produktionsfluss, wo entstehen eigentlich zum Beispiel Engpässe, Flaschenhälse bei bestimmten Konstellationen. Da kann man mit Machine Learning viel machen. Da braucht man jetzt keine Gen AI für erstmal. Und das sind so Punkte. Und dieses Bild von Predictive Maintenance ist ja so ein bisschen, dass man Daten sammelt und dann sagt mir die Maschine irgendwann, wann sie ausfallen wird. Nur da gibt es ja, wie du sagst, ja ganz viele Abstufungen davor. Also zu sagen, okay, ich messe eine Taktung. Damit kann ich eine Zeitreihenerfassung machen. Ich kann zum Beispiel anfangen, in einer Maschine bestimmte Sensoren auszulesen. Diese Sensorik quasi in eine Zeitreihe zu packen und das auszuwerten. Ja, dann kann ich sehen, okay, es gibt Veränderungen an der Anlage. Ist das jetzt schon Predictive Maintenance oder ist Predictive Maintenance nur das, naja, die Anlage meldet sich vollständig automatisch, ich falle in 3 Wochen aus? Das ist schon, glaube ich, schon ein Unterschied. Und da gibt es ganz viele Abstufungen. Und ich glaube auch so ein bisschen das Bild, was dann oft gezeichnet wird von Predictive Maintenance, ist immer dieses ganz große Bild. Ja, das ist der Gipfel quasi. Und viele stehen natürlich noch irgendwo im Tal oder sind auf dem Weg zum Gipfel und wissen manchmal auch gar nicht, wie sie da hinkommen.
Ja, das ist das, was mich an der Stelle so ein bisschen ärgert. Ne? Also du sagst, das gibt's seit 2014, das Thema, oder da hast du Literatur gefunden. Jetzt haben wir einen Hype, der mit der KI-Dämmerung aufgekommen ist. Gefühlt strebt jetzt alles auf diesen Punkt zu, irgendwann Predictive Maintenance machen zu können. Und die Zwischenschritte sollen möglichst übersprungen werden. Und das wird ja auch gar nicht selten versprochen von dem einen oder anderen Anbieter, dass genau das geht. Aber steht halt noch einiges davor, was zu tun ist. Und möglicherweise geht es ja auch systematisch gar nicht. Da kommen wir gleich ja wahrscheinlich auch nochmal zu. Ja, also KI als Treiber von diesem Predictive Maintenance Hype, das ist so, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen gerade, ne?
Was? Ja, es geht auch jetzt ein bisschen mehr. Also man muss schon sagen, der technologische Sprung, den wir jetzt in den KI-Modellen haben, ist schon deutlicher. Also ich kann mich an die Zeiten erinnern, so 2019, 2020, da war man noch nicht so weit. Da ging vieles noch nicht so gut. Es ging schon viel, aber es ging noch nicht so, wie es jetzt vielleicht auch geht.
Mhm. Trotzdem haben wir noch so ganz altbackene Bottlenecks, wie zum Beispiel die Sensorik fehlt in der Maschine. Also auch gar nicht so selten, dass schon einfachste Daten wir gar nicht rausbekommen können, weil da noch Maschinen von 2005 laufen, die noch gar nichts rausgeben.
Ja, also die Realität ist ja, dass Anlagen sehr lange laufen bei den Betreibern und ja oftmals Daten gar nicht vorhanden sind oder noch gar nicht ausgegeben werden können. Also da gibt's ja eine ganze Menge oder eben auch Sensorik fehlt. Und das macht das Ganze natürlich schon schwierig, weil dieses Bild, was immer wieder vermittelt wird, ist ja, wir brauchen die Daten und wir brauchen nur die Daten. Und schon löst sich quasi das Problem auf eine ja magische Weise und wir erhalten dann die tollen Einsichten in unsere Anlagen. Das glaube ich einfach nicht. Das ist nicht so realistisch. Auch solche Sachen, Predictive Maintenance führt automatisch zu einer Produktivitätssteigerung.
Ja, wie fällt sich das eigentlich zu OII? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Diese beiden Themenkomplexe, wie gehören die zusammen?
Sicher hat natürlich Wartung und Ausfälle von Anlagen einen absoluten Impact auf eine OII. Ja, genau. Wenn eine Anlage ausfällt, ja. Stillstand, dann sinkt automatisch die OII. Das kann gar nicht anders sein. Aber in der Betrachtung ist ja die Optimierung von der OII ja mehr. Also da ist ja auch wo zu identifizieren, wo sind Flaschenhälse, wo sind Dinge, die wir verbessern müssen, wo wir vielleicht Rüstzeiten optimieren können, wo wir auch Verfahrensabläufe optimieren können. Ich sag mal, das Bauteil schneller zu bewegen, geht es nicht, um da was zu steigern. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Predictive Maintenance ist etwas anderes, als die Anlagen und Produktionsanlagen zu überwachen, um die OEE zu steigern. Das hat einen Impact, aber ist nicht das Gleiche.
Und ist es dann nicht interessant, statt über Predictive Maintenance und diese Ausfallvorhersage immer zu sprechen und sich sehr darauf zu fokussieren, auch mal den Blick ein wenig zu öffnen und darauf zu schauen, dass ich mit diesen Analysewerkzeugen, die ich habe, also wenn ich die Sensorik habe, wenn ich die Zeitreihendaten habe, wenn ich dann Machine Learning Methoden habe, um die Daten zu analysieren, dass ich dann eben auch auf andere Aspekte drauf schaue, wie beispielsweise, wie kann ich meine Instandhaltung besser planen, wie kann ich meine menschlichen Ressourcen besser einsetzen, wie kann ich vielleicht die Produktion besser auslasten. Also da gibt's ja ganz viele, viel, viel komplexere Zusammenhänge, in die man reingehen müsste. Und das setzt dann doch voraus, dass ich mich ernsthaft damit beschäftige. Es ist nicht mit Anklemmen einer KI und so ein bisschen Algorithmus drüber laufen lassen geregelt.
Ja, genau. Also auch wenn man jetzt Daten schon hat und sich dann, ich sag mal, mit einer Low-Code, No-Code-Plattform irgendwas zusammenklicken und meinen, da kriegt man jetzt Erkenntnisse raus und schafft es, ja, dem Ziel Predictive Maintenance näher zu kommen. Ich glaube, das ist nicht ganz der richtige Weg, weil da sind einige Hürden zu beachten und die muss man auch überwinden als Maschinenbauer und auch als Betreiber. Das darf man nicht unterschätzen.
Zum Beispiel, was fällt dir konkret an?
Naja, also erstmal haben wir ja schon drüber gesprochen, ein Maschinenpark bei einem Betreiber ist sehr heterogen, nicht nur in den Anwendungen, sondern auch in dem Alter und in der Ausstattung. Also man muss natürlich gucken, kann ich Altanlagen umrüsten, ergänzen? Habe ich eigentlich überhaupt die Möglichkeit, in meinen Anlagen Daten wirklich konsequent zu erfassen, weil es bringt mir nichts, wenn ich es an einer Anlage tue, sondern ich muss das dann schon in so einer Produktionsgesamtübersicht haben. Und es gibt natürlich so ein bisschen auch Branchen, die schon weiter sind. Ne? Also die kann man sich mal als Beispiel nehmen. Also im Chemiebereich und im Energiebereich sind solche Sachen Überwachung und Kontrolle viel weitergegeben als vielleicht im klassischen Maschinenbau. Und wenn ich natürlich sage, ich habe einen heterogenen Maschinenpark, den muss ich ausstatten, dann sind natürlich da auch mit Kosten verbunden. Mhm. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Also so ein Retrofit von so einer Maschine, Anlage kann schon auch teuer werden.
Auch die Softwareseite ist nicht gratis. Also da kommen wir ja auch dann sozusagen als Kostenfaktor ins Spiel. Und alleine die Plattform aufzubauen, die Daten integrieren, zusammenführen. Es geht ja auch nicht nur um nackte IoT-Daten, um Betriebsdaten, sondern es geht ja auch immer um die Stammdaten, um die Aufträge, die auf der Maschine laufen, in der Anlage laufen. Das muss ja alles zusammengeführt werden. Du musst es letztendlich auch irgendwo visualisieren. Du musst es in die Kommunikation mit einbringen, irgendwo über ein Dashboard oder Tickets, die geöffnet werden, dergleichen mehr. Das alles kostet ja auch Implementierungsaufwand und hinterher Betriebsaufwand. Also musst du schon auch einen Business Case aufmachen und dich fragen, wo ist eigentlich der Break-Even-Point von diesen Optimierungsfragen oder dann sogar Ausfallvorhersage.
Ich will noch einen Schritt gleich noch davor gehen. Ne? Also ich muss ja auch erstmal eine Konnektivität schaffen. Also ich muss meine Maschine als Maschinenbauer, muss ich ja so ausrüsten, dass sie unter fast allen Bedingungen, wo die Maschine arbeitet, ja irgendwie Daten senden kann. Und wir brauchen uns jetzt nicht darüber unterhalten, wie komplex es manchmal sein kann, eine Maschine vielleicht in ein Netzwerk zu bringen, wo ich auch als Betreiber, wenn ich Betreiber wäre, auch schon Schwierigkeiten mit hätte, weil einfach Trennung von Netzen, glaube ich, ein sinnvoller Sicherheitsaspekt sind. Ja, also muss ich irgendwie schaffen, Konnektivität zu gewährleisten. Da gibt's ja Lösungen, da gibt's auch genug Anbieter, die Edge-Devices anbieten mit SIM-Karten, wo Daten gesendet werden können. Da gibt's ja genug Infrastrukturmaßnahmen auch, die das einfach bewerkstelligen. Aber das ist so der Schritt eins. Ne? Ich muss ja erstmal meine Maschine sprechen lassen. Ich muss die Daten ja erstmal hinschicken. Schon das ist ja ein Aufwand und ein Kostenfaktor. Hinzu kommt, arbeite ich mit Branchen zusammen, vielleicht aus der Lebensmittelindustrie, die da sehr sensitiv sind, was so Daten angeht, dann ist das ja auch ein Diskussionspunkt mit den Betreibern, den man führen muss.
Das ist die schmutzige Realität. Da gibt es viele, viele Details, ne? Die, wenn du so hype-mäßig da drauf schaust und dir die Vorträge angehört hast, irgendwo oder den Artikel gelesen, dann sieht das immer so schön einfach aus, ne? Als könnte man es direkt aus der Steckdose bekommen. Aber ja, in der Realität gibt's halt etwas mehr zu tun. Und es gibt noch die strategische Komponente. Also als Maschinenbauer kann ich jetzt natürlich auf meine Produkte schauen und ich kann da Angebote drauf machen und kann das alles schön rund machen und in sich geschlossen anbieten. Aber aus der Betreibersicht ist das eine Insel ja erstmal. Und im schlimmsten Fall schaffe ich mir eine Reihe von Insellösungen dann für meinen Betrieb an und habe dann selber nochmal das Problem, dass ich die Dinge miteinander integrieren muss, um dann wieder vielleicht zu der Overall Efficiency zu kommen in der Gesamtbetrachtung oder zumindest aber über gemeinsame Kommunikationskanäle dann mich austauschen kann, was wiederum Kosten sind, also für Implementierung, für Beratung und auch für meine eigenen Leute, die irgendwie diese Strategie entwickeln und dann weiter betreiben müssen.
Genau, das ist ja mal so ein bisschen auch diese technischen Herausforderungen, vor denen viele Maschinenbauer stehen. Man muss auch sagen, ist ja nicht so, dass sie jetzt alle vor diesem Berg stehen und nicht wissen, was sie tun sollen, sondern viele sind ja schon auf dem Weg, machen ja auch ganz tolle Sachen und auch unterschiedlichste Lösungen, die wirklich gut sind. Aber es gibt ja trotzdem technische Hürden in der Konnektivität, aber eben auch, was mich mit den Daten machen. Also das ist ja, ich sag mal, irgendwie zu lösen. Ich habe ein Edge-Device, ich habe vielleicht auch eine Plattform, wo ich erstmal die Daten speichern kann, aber dann geht's ja erst richtig los. Und da sind vielleicht Maschinenbauer noch nicht so weit, dass sie alle das lösen können. Ich habe Daten, da muss ich ja was mitmachen.
Ja, genau. Und da kommt jetzt wieder so dieses Thema Predictive Maintenance auf diesem Sockel So diese Wunschvorstellung. Also wenn es irgendeinen Anwendungsfall gibt, der sich irgendwie lohnt, dann ist es den Ausfall vorherzusagen, der praktisch unerreichbar auf diesem Hügel steht, wo du hin willst. Dann fängst du an reinzuschauen und dann kommst du auf diese ganzen Fragen, die wir gerade besprochen haben, die technischen Hürden, die, ne? So, und dann klingelt hier das Telefon und dann wird gefragt, so Leute, wenn wir jetzt diesen Sensor angeschlossen haben, könnt ihr mir da eine schöne Kurve auf dem Dashboard zeigen? Ja, können wir machen. Meist fragen wir dann ja schon weiter und sagen, aber die Kurve an sich, die sagt ja oft nicht so viel. Du willst ja noch eine Auswertungsebene da drauf haben. Warum schauen wir uns die Kurve an? Ja, ist ja auch egal. Wir wollen dann KI drüber jagen sozusagen und vorhersagen, wann die Wartung wieder fällig ist. So, das kommt so als Anforderung irgendwie. Das überspringt ganz, ganz viele Schritte. Und wenn du dann reinzoomst und besprichst, was für Hürden zu nehmen sind, bis man da irgendwann vielleicht mal ist, da verlierst du die Leute, verlierst du das Interesse. Also es wird in den Zwischenschritten der Nutzen noch nicht so sehr gesehen. Und ich glaube, es gibt viele nützliche Zwischenschritte, bevor du dann zu diesem Endziel kommst, eine Predictive Maintenance für deine Anlage zu haben. Du kannst ja noch viel mehr tun mit den Daten. Du hast das eben auch schon angerissen. Ja, da möchte ich dazu aufrufen, nicht immer so dieses strahlende Bild einer kompletten Predictive Maintenance zu haben, sondern das Ganze auch als Prozess zu betrachten, sich schrittweise zu nähern und schon mal so kleinere Benefits mitzunehmen, bis man dann irgendwann mal da ist, dass man das vielleicht auch hat.
Man muss sich ja mal ein bisschen überlegen, okay, die Frage stellen, jetzt habe ich Daten, sammle ich, was mache ich damit? Genau wie du sagst, ja, da schicken wir eine KI drüber und dann sagt die uns das. Das ist ja nicht die Realität. Denn da muss ja auch Wissen, implizites Wissen aus den Unternehmen, aus dem Maschinenbauer ja reinfließen.
Die Leute, die wir Domänenexperten nennen.
Genau, die brauchen wir, weil, ich sage mal, so ein schöner Spruch aus Korrelation muss Kausalität werden.
Ja, also wegkommen davon, einfach nur zusammen, also Verhältnisse zu sehen und daraus Ableitung zu treffen, sondern du musst verstehen, dass es wirklich eine Wirkungszusammenhang gibt.
Ein Wirkungszusammenhang, und man muss eben auch die technischen Zusammenhänge sich klar machen. Und manchmal, so stellen wir das ja auch in den Projekten fest, wird das eigentlich erst in diesem Schritt klar, wie was zusammenhängt und welche Sachen es da gibt. Und das ist manchmal schon schwierig, das alles so auf die Reihe zu bekommen.
Und dieses Domänenwissen muss dann noch mit der neuen Disziplin Data Science zusammengebracht werden. Das Domänenwissen ist ja oft da im Service, bei Servicetechnikern, bei Entwicklungsingenieuren. Irgendwie kennt man das ja, weiß man das ja, oder zumindest kann man relativ schnell aus Beobachtungen von Daten dazu kommen, herauszufinden, warum es so ist und die Kausalität zu beschreiben. Das dann aber letztendlich in den Daten wiederzufinden und ja, vielleicht auch Proxy-Daten zu finden, die das irgendwie abbilden, und dann auf der Ebene die Arbeitsgrundlage zu schaffen, die gleiche Interpretation zu leisten wie der Domänenexperte. Das ist erstmal eine konzeptionelle Herausforderung. Also da geht es nicht darum, dass man sich als erstes irgendeine Plattform einkauft, irgendein Abo abschließt oder eine Software entwickelt, sondern da muss man sich erstmal an den Tisch setzen und muss ernsthaft arbeiten.
Ja, genau. Also bei diesen gibt ja eine Reihe von Plattformen, auch glaube spezifische Branchenplattformen gibt es ja, die ja auch verlockend sind, weil da ja auch sehr viel schon drinsteckt an Möglichkeiten. Die haben natürlich auch Nachteile, ne? Wie du sagst, dieses konzeptionelle Arbeiten fällt da schon sehr schwierig, sich damit zu beschäftigen, auch auf seine speziellen Anwendungen und Fälle ja anzupassen. Auch das ist, trotz aller Customizing-Möglichkeiten, ist es immer ein Problem, eine Schwierigkeit. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja so einen Login-Effekt auch.
Ein Vendor-Login.
Vendor-Login. Wenn
du beim Hersteller eingesperrt bist und
hinterher, ja. Sind ja mal die ersten 100 Anlagen erstmal auf so einer Plattform drauf, dann ist man dem natürlich auch ein wenig ausgeliefert. Bei allen Vorteilen, die das hat. Da muss man eben auch die Nachteile sehen. Das hat man ja auch so, sieht man ja so ein bisschen in diesen größeren Branchenplattformen. Da gibt es ja einige Beispiele, die auch so einen Allgemeinheitsanspruch hatten. Die sind ja in der Regel gescheitert. Genau daran. Weil die Anwendungsfälle sind ja für den Maschinenbauer immer sehr speziell. Und wenn man sich die Betreiber anguckt und die Maschinenbauer anguckt, da sind das ja keine Serienprodukte mehr. Das ist ja sehr viel individuelle Kundenanpassung. Das macht ja die Stärke des deutschen Maschinenbaus ja auch aus, das zu können. Und da ist so eine Branchenplattform, so eine, immer etwas schwierig, das abzubilden. Und man muss ja auch sagen, aus Betreibersicht, dann habe ich da jetzt 3-4 große Plattformen. Das hilft mir aber auch nicht. Maschinenbauer A benutzt Plattform XY und Maschinenbauer B benutzt wieder eine ganz andere Plattform. Das hilft mir eigentlich nicht weiter.
Ja, ich bin dann ja, das ist jetzt halt die Richtung, aus der ich ja komme als Individualentwickler. Ich bin ja ein großer Freund von möglichst schlanken, möglichst maßgeschneiderten Lösungen, die halt möglichst wenig tun jeweils, aber dafür halt so gut wie möglich das Beste rausholen. Und die offen sind, die Schnittstellen besitzen, mit denen sie halt gut integrierbar sind. Das ist ja auch etwas, was sich in der Praxis bewährt hat, zu sagen, hier, ich bin halt interoperabel, ich benutze Standards wie, naja, auf der technischen Ebene fängst du an mit MQTT, OPC, OA und so weiter. Zwischen den einzelnen Anwendungen gibt es solche Schnittstellentechnologien ja auch. Mit Cloud-Infrastruktur ist der Datenaustausch, wenn man möchte, sehr einfach geworden, je nachdem, wo man seine Prioritäten setzt. Kann es auch wieder ein bisschen schwieriger werden, aber letztendlich technisch ist das ja alles gelöst, dass wir solche Systeme zusammenbekommen. Und du kommst eigentlich immer wieder auf die organisatorische Schiene, wo die größeren Herausforderungen liegen. Und die sind dann, ja, die Fragen, wer teilt eigentlich welche Daten mit wem und welche Prozesse laufen und wie sind diese Daten in den Prozessen zu interpretieren? Genau. Und auch noch, in welchem Umfeld fallen diese Daten ab, weil möglicherweise Umgebungsparameter auch noch dazu beitragen, dass Daten unterschiedlich interpretiert werden müssen. Ne?
Also
es kann da beliebig komplex werden, organisatorisch und konzeptionell. Technik ist echt nicht mehr die Hürde jetzt. Also trotzdem werden immer so technische Lösungen als der Heilsbringer angepriesen. Ne? Und
ja.
Ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen auf die Palme bringt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde gerade diese Vergleichbarkeit ist ein ganz spannender Fall. Ich weiß noch, wir hatten zusammen mal einen Termin bei einem Maschinenbauer für hochpräzise Fräsanlagen. Da ist das ein wichtiges Thema. Also, mir war das gar nicht so bewusst. Da entscheidet quasi Temperatur, Luftfeuchtigkeit über das Fräsergebnis. Und da ist es ganz entscheidend zu wissen, wo steht die Anlage. Also das ist so ein Punkt, den ich ganz spannend finde. Wenn ich da Predictive Maintenance ansetze, dann werden da auf der einen, weiß ich mal, eine Anlage, die in Deutschland steht, ganz andere Ergebnisse rauskommen, als wenn die in Brasilien steht.
Ja, und die Anomaliedetektion laufend anschlägt, weil die Luftfeuchtigkeit da eine andere ist. Ne?
Ja, genau.
Die Temperatur eine andere ist. Und die.
Und das System einfach das so gelernt hat und darauf trainiert ist. Also das ist schon, sind schon Aufgaben, die nicht so leicht sind. Und da muss man eben auch als Maschinenbauer, ich sage immer, KI-Fähigkeiten erlernen und das voranbringen. Und das ist nicht so einfach. Das muss man eben sagen. Aber man könnte ja sagen, auch dann lassen wir es, wenn alles so schwierig ist.
Darauf wollte ich nicht hinaus.
Nein.
Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus zu sagen, pass auf, es ist eine Reise, wie du es eben gesagt hast, auch mit dem Berg. Also du stehst jetzt irgendwo an der Basis, im Basiscamp oder vielleicht bist du die ersten Meter losgelaufen. Ich würde sagen, ja, einfach mal machen, ne? Was du ja auch immer so gerne als Motto ausgibst. Einfach mal machen und mal schauen, wo stehe ich, was sind die nächsten logischen Schritte und dabei weniger dieses überhöhte hype-artige Werbebild im Auge zu haben und sich vorzunehmen, da muss ich jetzt in 6 oder 12 Monaten sein, sondern erstmal zu sagen, so, wäre ja schön, wenn ich erstmal zumindest einen bestimmten Teil meiner Maschinen im Feld angeschlossen hätte, Konnektivität hätte, IoT-Daten bekommen würde und die mal sammle und die ersten schlauen Dinge, die ich damit machen kann, nämlich zum Beispiel meine Betriebszeitenüberwachung oder meinen Service ein bisschen besser zu planen oder Fehlerprotokolle rauszuziehen, die ich dem Service in die Hand gebe, bevor ich den ins Auto setze, dass ich mir diesen, ich sag mal, ganz, ganz bodenständigen Dingen einfach mal anfange und dabei eigentlich alles übe. Also technisch es zu implementieren, Erfahrung zu sammeln, mit meinen Kunden darüber zu reden, sie so ein bisschen dran zu gewöhnen, dass solche Dinge auch passieren jetzt zukünftig und dass viel über Daten passiert, dass die Organisation bei mir sich anpasst, damit besser arbeiten zu können, dass die Menschen da reinkommen, dass ich vielleicht meine eigenen Prozesse hier und da noch anpasse und damit erstmal überhaupt so die Grundlage schaffe, überhaupt in die Lage zu kommen, es weiterzuentwickeln und ja auch die technische Infrastruktur anfangen zu schaffen.
Ja, also wie das vielleicht mal, wenn man das so ein bisschen strukturiert angehen würde, man müsste erstmal die technischen Voraussetzungen in den Anlagen schaffen. Und vielleicht sagt man sich, okay, wir fangen mit einem Modell an, wir fangen mit einer Linie an.
Genau, nicht alles auf einmal.
Alles sofort. Auf einmal. Wir fangen jetzt erstmal nur bei Neuanlagen an und wir planen jetzt nicht noch ein Retrofit anzubieten für die Anlagen der letzten 10 Jahre. Das ist einfach, wird dann zu komplex. Also wie gesagt, okay, wir fangen jetzt einmal mit einer Linie. Ab jetzt, 2025, rüsten wir alle Anlagen so aus, ob das der Kunde erstmal haben will oder nicht. Aber wir haben die Möglichkeit. Genau, dann muss man sich fragen, okay, brauchen wir noch zusätzliche Sensorik? Oder reicht eigentlich das, was wir haben? Da muss man auch vielleicht die Steuerung nochmal erneuern. In den neuen Produkten zu sagen, ja gut, die ist jetzt auch schon, ne, unsere Standardsteuerung ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, vielleicht muss man da was machen. Und ich sage mal, man sollte sich auf einfache Daten konzentrieren. Du hast das gerade so schön, Betriebsstundenzähler. Das ist so der einfachste Case. Ja, denkt man immer, was ist daran interessant? Naja, es kann schon interessant sein für eine Serviceabteilung. Warum? Ja, die Serviceabteilung sieht, okay, die Anlage beläuft, die ist aktiv, ich sehe, wie viele Stunden drauf sind. Und kann beim Kunden nachfragen, ist die Wartung schon gemacht, die nach 1000 oder 2000 Stunden fällig ist? Kann sie anbieten? Ah, du kannst das nicht, weil es fehlt dir das Personal, das Instandhaltungspersonal. Wir haben aber Servicetechniker, die das machen können. Also sich auch ein bisschen Gedanken zu machen, was kann ich eigentlich geschäftlich mit diesen Dingen auch anstellen? Und zu sagen, ja, ich bin in der Lage jetzt, meinem Service, der vielleicht vorher reaktiv war, auch in eine aktive Rolle zu bringen. Und das geht zum Beispiel über einen Betriebsstundenzähler. Und wenn es nur die Nachfrage ist, ist der Ölwechsel erfolgt? Ja, ah, super, dann setzen wir den Zähler wieder auf Null. Es geht weiter.
Und an der Stelle könntest du ansetzen, weiter zu überlegen, was für andere Parameter könnten da sein. Ne? Hast du was, ne? Die berühmten Stromkennlinien, die uns immer wieder begegnen. Oder dass du irgendwelche Temperaturschwankungen hast, Laufzeiten irgendwie sich verlängern, weil mehr Reibung im System drin ist oder so. Und das sind Dinge, die du ja so schrittweise lernst, wenn du erstmal anfängst, dich damit zu beschäftigen. Also nicht auf einen fetten Datenpool gucken und auf die Erleuchtung hoffen, sondern sich das ganz strukturiert schrittweise selber zu erschließen. Und dann gehst du ja auch in diesen berühmten Zyklen vor, ne? Das heißt, du hast vielleicht mit dem Betriebsstundenzähler angefangen. Du schaffst die organisatorischen, strukturellen Voraussetzungen, um überhaupt damit zu arbeiten. Irgendwann sagt mal jemand, hey, wenn wir jetzt hier noch, weiß ich nicht, die Ölqualität messen könnten, ne? Klasse Sensoren gesehen, neulich auf der Messe ja, zu solchen Themen. Wenn wir das noch nachrüsten würden und kriegen das auch noch in das System rein, dann könnten wir noch Punkt, Punkt, Punkt machen. Dann kommst du ja in so eine richtig schöne Entwicklungsarbeit hinein, wo dann auch alle Freude dran haben. Das ist ja auch unsere Beobachtung, ne? Das ist ja nicht so ein Riesenberg, wo man so davor sitzt und hier passiert schwarze Magie, sondern da bist du wieder richtig bei dem, was den Leuten in so Maschinenanlagenbauunternehmen arbeiten, ja auch Spaß macht, nämlich schrittweise so ein Produkt weiterzuentwickeln. Also
ja, also wie du sagst, der Klassiker Stromkennlinie, ne? Also zu das ist immer so was, immer so Stück für Stück dann kommt, dann passiert das für einen wichtigen Motor, wo man denkt, das ist jetzt immer wichtig und dann wird das immer weiter ausgebaut. Und dann kann man ja auch solche Sachen machen. Dann kommen ja nicht so Fragen, okay, wir haben jetzt wir erhalten die Daten, wir erzeugen eine schöne Kurve, was ist mit Alerting? Also gibt es Ober- und Untergrenzen? Das ist so der erste Schritt. Das ist noch kein Predictive Maintenance, dass wir überhaupt die KI uns die vorgibt, sondern wir wissen, naja, bei einer bestimmten Stromkennlinie, da sollte ein Hinweis an den Servicetechniker rausgehen oder auch an den Betreiber. Pass mal auf, hier stimmt was nicht. Das heißt nicht, dass der Motor gleich ausgetauscht werden muss, sondern vielleicht, dass einfach die Schmierung nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Und schon unterstützt der Maschinenbauer seinen Kunden bei der Produktion. Und dann ändert sich ja auch das Verhältnis. Also der Service, ich sag ja mal, wird aktiv und nicht wartet auf den Anruf und verharrt in so einer reaktiven Pose.
Ja, und unsere Erfahrung jetzt aus einigen Kundenprojekten ist dann ja auch, dass in dem Moment, wo diese Effekte einsetzen und diese Beobachtung stattfindet, das große Predictive Maintenance und wir haben diesen Data Lake, den wir jetzt irgendwann mal mit KI-Methoden auswerten wollen, immer weiter in den Hintergrund gerät. Und man sich stattdessen dann eher Fragen stellt wie, klasse, die Informationen, die ich jetzt habe und das, was ich eigentlich tun kann, das wäre noch besser, wenn ich noch direkt einen Serviceauftrag generieren könnte in IT-System XY oder in meinem Field Management Service Tool. Und auf einmal sprechen wir wieder über viel klassischere IT-Themen im Grunde genommen, nämlich die Organisation und die Integration der IT-Systeme. Und dann ist oft gar nicht mehr der Engpass, diese KI-Magie an den Start zu bringen, sondern der Engpass sind dann wieder ganz klassische Ressourcen. Also wer in meinem Unternehmen kann das jetzt hier eigentlich mit begleiten? Habe ich die passende Entwicklungsabteilung dazu? Genau, kann ich die Prozessänderungen nachführen? Etc. pp. Und da bin ich wieder an der Stelle, es muss vernünftig integriert sein in das Unternehmen und es muss ein bisschen entschleunigt laufen. Ich bin ja sehr für zügiges, zielgerichtetes Voranschreiten, aber man muss da einfach realistisch bleiben. Und die gute Nachricht ist ja, dass man auf diesem Weg schon viele kleine Benefits mitnehmen kann, ne?
Genau, also das glaube ich auch, dieses etwas strukturiert, klein anfangen und sich dann voranarbeiten, weil das hilft natürlich auch, sagen wir, diese, was du gesagt hast, diese strukturellen Voraussetzungen zu schaffen. Weil wir können uns das alles planen und ein großes Ziel setzen und dann muss ich aber auch strukturell viel ändern. Das ist ja auch nicht einfach. Ja, also man muss sich ja die Frage stellen, wenn ich diesen Weg gehen möchte, habe ich zum Beispiel passende Mitarbeiter in der eigenen Softwareentwicklung? Habe ich überhaupt eine eigene Softwareentwicklung? Und ich rede jetzt nicht von der SPS-Programmierung. Das haben die Maschinenbauer alle, das können die richtig gut, sind die auch richtig stark. Aber es ist was anderes, eine Anwendung zu entwickeln, die noch irgendwo Cloud gehostet ist. Das ist schon was anderes.
Ist auch was anderes, als ein ERP zu customizen, ne?
Genau.
Tut mir immer ein bisschen leid, diese Botschaft rüberbringen zu müssen, ne? Dass die Welt wird da halt auch wieder ein bisschen komplizierter, ne? Es gibt mehr Fachspezialisierung. Das macht auch die Ressourcenlage da etwas komplizierter. Leider genau. Gottes vielleicht. Gut für uns als Dienstleister.
Ja, genau. Das ist gut, weil das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, das kann man auch als Unternehmen, als Maschinenbauer im Mittelstand ja auch manchmal gar nicht leisten. Ja? Man hat auch die Strukturen nicht. Eine IT-Abteilung hat man, aber eine Entwicklungsabteilung, die Software entwickelt, das ist was ganz anderes. Die muss auch anders, ist anders organisiert, die hat andere Ziele. Und da kann man schon gucken, kann man da mit Partnern zusammenarbeiten. Die bringen ja auch was mit. Die bringen nicht nur Know-how mit, die bringen ja auch also Fach-Know-how mit, sondern auch strukturelles Know-how, wie Dinge organisiert sein müssen. Da kann ich auch nur sagen, das sollte man immer im Auge behalten, dass das eine gute Möglichkeit ist, um auf, muss man ja auch sagen, Risiko zu minimieren. Ne? Wenn ich eine Abteilung aufbaue als Maschinenbauer und das alles selber machen will, gehe ich deutlicher ins Risiko, als wenn ich einen externen Partner nehme.
Und du wirst dich deutlich langsamer bewegen.
Ja, das kommt noch dazu. Ja, die sind eben auch wieder in der Organisation eingebunden und nicht so frei wie vielleicht ein externer Partner. Und Freiheit ist ja auch manchmal schon entscheidend, auch für die eigenen Mitarbeiter. Zu überlegen, okay, ich gebe ihnen die Freiheit, Dinge auch auszuprobieren, gerade in solchen Entwicklungsprozessen.
Das musst du tun. Das kann nicht alles vorgezeichnet sein. Man muss diese vielen kleinen Experimente machen, man muss da lernen. Man muss die Kreativität dadurch auch ein bisschen anschieben. Ja, und seinen Weg finden. Ne? Da sind manchmal auch so kleine Sackgassen dabei. Wichtig ist, den Gesamtüberblick zu bewahren, dass man nicht in einer Sackgasse irgendwann komplett stecken bleibt. Ja, sondern sich den Weg auf dem Berg weiter hocharbeitet. Wenn man das denn möchte. Ich bin mal gespannt. So in, ne, wenn ihr jetzt vorspringen kannst, so 5 bis 10 Jahre, wie viele Kunden, die wir jetzt haben, tatsächlich da sind, dass sie ein Predictive Maintenance, wie das in dieser Wunschvorstellung ist, tatsächlich implementiert haben oder einfach zwischendurch gesagt haben, boah, das läuft jetzt schon so viel besser. Eigentlich reicht uns das schon. Wir brauchen jetzt dieses Extra da oben drauf, brauchen wir gar nicht mehr. Ich würde fast wetten, die meisten kommen mit weniger raus.
Glaube ich auch. Gerade in Verbindung mit dem Service. Ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial für die Maschinenbauer drin. Das macht die Arbeit des Servicemitarbeiters, der ganzen Serviceabteilung deutlich einfacher und verschiebt quasi in die Serviceabteilung in so eine partnerschaftliche Verbindung mit den Endkunden. Ja, sie sind Unterstützer. Sie helfen. Das ist schon ein anderes Verhältnis. Und das ist, glaube ich, auch ein Weg für viele Maschinenbauer, ihre Umsätze auch zu steigern.
Was mit einer rein technischen, unpersönlichen Predictive Maintenance Lösung die da irgendwo im Hintergrund mitläuft und dann irgendwann sagt, oh, jetzt muss man ein bisschen Service machen, um Ausfallzeiten zu verhindern, viel schwieriger wird, weil du es auch schwieriger bepreisen kannst. Ja, letztendlich, ne? Das ist auch noch so ein ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob ich das Fass jetzt noch aufmachen möchte, aber wie rechnest du den Wert aus? Welchen Wert hat es überhaupt, einen Ausfall vorherzusagen? Das ist ja wieder hoch individuell, kommt auf den Betreiber an.
Ja, also ich kann das aus meiner eigenen Berufserfahrung sehen. Also es gibt klar Unternehmen, Betreiber, der ist der Ausfall sehr kostspielig. Das ist ohne Frage, gerade wenn in, ich sag mal, hochproduktiven Anlagen. Es gibt aber auch Kunden, das war ja auch da, ja, dann steht die Anlage eben 2 Tage. Wir haben genug Puffer, das geht. Also.
Und denen ist viel wichtiger, dass du einen gut funktionierenden Service hast, der da ist und schnell da ist und schnell helfen kann und effektiv helfen kann.
Und es gibt immer bei diesen Ersatzteilen, das ist ja auch so, schwingt ja bei Predictive Maintenance auch am besten, also nicht nur die Störung voraussagen, sondern am besten auch noch das Ersatzteil gleich automatisch bestellen, was man braucht. Das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert und dass es dann auch alles so läuft. Aber ich habe die Erfahrung gemacht zum Beispiel, dass ein Servicetechniker viel besser Ersatzteile verkaufen kann, weil er verkauft mehr. Warum verkauft er mehr? Weil er hat ein Vertrauensverhältnis, er hat einen Vertrauensvorschuss dem Kunden gegenüber. Und wenn der sagt, du brauchst nicht nur den Motor, sondern du brauchst auch noch, tausch am besten gleich noch das Getriebe mit, weil das ist auch schon in die Jahre gekommen.
Das ist eine recht hohe Erfolgswahrscheinlichkeit.
Hast du eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, die Servicetechniker haben nach einer Inbetriebnahme, sind die Ersatzteillisten durchgegangen und haben den Kunden gesagt, was er wirklich braucht. Und das wurde auch bestellt. Das funktioniert deutlich besser. Aus meiner Erfahrung ist, der Mensch verkauft da besser als vielleicht eine KI-System.
Dann beende ich jetzt diese Podcast-Episode mal mit dem Aufruf an die Maschinenbauer unter unseren Zuhörern da draußen. Start doch nicht wie das Karnickel auf die Schlange beim Predictive Maintenance auf so ein überhöhtes Ziel, sondern steig doch einfach damit ein, digitale Plattformen aufzubauen und auszubauen, die persönliche Beziehung zwischen euch und euren Kunden stärken, die Kommunikation stärken, damit ihr das erstmal mitnehmen könnt. Und da kann man dann mit Augenmaß drauf aufbauen. Tja, Manuel, wir müssen wieder an die Arbeit, ne?
Ja, das Wetter ist gut, aber Arbeit macht ja auch Spaß.
Das musst du jetzt sagen.
Ja, das muss ich jetzt sagen, nein. Nee, ich freue mich drauf. Ich würde mich auch freuen, wenn wir da vielleicht Rückmeldungen kriegen. Vielleicht kann ja auch sein, dass das Leute anders sehen. Auf den Austausch würde ich mich freuen.
Ja, es gilt wie immer, podcast@smartsquare.de. Oder einfach mal direkt melden über die üblichen Kanäle. LinkedIn, E-Mail, Telefon gibt's auch noch.
Ja.
Wir stellen uns gerne im Gespräch. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.